Haftarah zu unserer Parascha ist am Anfang vom Buch Melachim. Also die einen Chumash mit Haftarot haben, schlagen auf Haftarah zu Chayesara. Und es wird sich aus Melachim 1,1 entpuppen. Und wer einen ganzen Tanach hat, Melachim 1,1, Anfang des Buches Melachim. Schauen wir einmal kurz, worum es da jetzt eigentlich geht. Schauen wir ganz kurz den Inhalt an, dann überlegen wir, wieso das es auf der Haar zu unserem Parascha passt. Und dann wollen wir ein bisschen mehr ins Detail schauen. Wir sind am Anfang des Buches Melachim, Buch der Könige, und wir sind am Ende der Regierungszeit von König David. Wenn ich generell im Tanach nach etwas suche, was die Geschichte von König David ist, in welches Buch gehe ich dann? Schmuel, genau, richtig. Das ist manchmal ein bisschen eine Falle. König David ist nicht in den Königsbüchern, sondern König David ist im Buch Schmuel. Hier sind wir aber schon im Buch Melachim und wir werden auch drauf kommen, warum. Jedenfalls erzählt uns hier das erste Kapitel. Hamelech David zerken Baba Yamim, das hatten wir übrigens gerade, Abraham war gerade zerken. Also da scheint schon was zusammenzupassen.
Das ist die linguistische.
Und ja, er ist offensichtlich körperlich irgendwie schwächer geworden, wickelt sich in seine Kleider ein, aber es wird ihm nicht warm. Und seine Diener kommen auf die Idee, sie suchen für den König ein hübsches Mädchen, die soll ihn aufmuntern. Und sie suchen ein hübsches Mädchen und sie finden eine gewisse Abishag, ein wunderschönes Mädchen. Ja, war Admeot, außergewöhnlich schön. Und sie bedient den König, aber er wird mit ihr nicht mehr wirklich ganz intim. Es gibt einen Midrash in der Gemara in Masechet Sanhedrin, der sagt, König David hat die Abishag deshalb nicht mehr so hundertprozentig zur Frau genommen, weil er schon viele Frauen hatte und er die Obergrenze dessen, was für einen König erlaubt war, erreicht hat. Dann ist das eher so eine Sache von Anstand, dass er gefunden hat, das macht er jetzt nicht. Aber wenn wir hier einfach in den Text schauen, klingt es eher danach, er ist halt auch schon körperlich ein bisschen schwächer, damit hat er den Text eröffnet und er kann nicht mehr. Also dieses Mädel ist zwar zum Streicheln da, aber nicht mehr wirklich für größere Aktivitäten. Und dann geht diese Geschichte über, ohne Unterbrechung, das scheint irgendwie zusammenzugehören, obwohl es auf den ersten Blick nicht dasselbe ist, dass ein gewisser Adonia, Sohn der Haggit, also einer der Söhne von König David, wir haben gerade gesagt, König David hatte mehrere Frauen, also daher gibt es auch ziemlich viele Söhne, der erhebt sich und stellt fest, ich werde der König werden. Er hat sich schon irgendwie sehr wichtig gemacht mit viel Reitern und Mannen, die vor ihm ausrufen. Und König David hat ihn daran nicht gehindert, hat dagegen gar nichts gesagt. Also schaut vielleicht ganz gut aus, er kann sich zum Nachfolger erheben. Und er findet Verbündete, die da mitmachen. Und er macht ein Event an einer bestimmten Quelle, wo er Opfer bringt in einer Weise, wo er sich als nicht nur als Mitglied des Königshauses, sondern als einer, der als König agiert, präsentiert. Man kann sagen, er muss nicht unbedingt hier den König David an sich absetzen wollen, sondern David kann ruhig der Seniorkönig im Palast bleiben und geehrt werden. Aber so die tatsächlichen Regierungsgeschäfte, der das Ding jetzt in die Hand nimmt, das ist er.
David ist schon kaltgestellt.
Und,
ja,
sicher.
Und
jetzt einer, der da nicht dabei ist bei seiner Fraktion, ist der Prophet Nathan. Und Nathan findet das nicht so gut. Er geht zu Bathsheba. Wir kennen Bathsheba gut. Wer ist Bathsheba?
Die Mutter von Shlomo.
Ja, die Mutter von Shlomo, das ist richtig. Und das ist auch der springende Punkt. Wir werden Bathsheba in erster Linie als Mutter von Shlomo kennenlernen. Sie ist auch eine Frau von König David. Sie ist die, wo die berühmte Geschichte gewesen ist, dass ihre Beziehung mit König David etwas zu früh begonnen hat, wie der erste Mann, der Uriah noch am Leben war. Und dann David nachhelfen musste, dass der Uriah im Krieg fällt. Das ist die berühmte Bathsheba. Und Nathan geht zu Bathsheba und sagt, du, das kann nicht stimmen, was da passiert. Der Adonia macht sich zum König. Ah, du musst gehen zum David und mit ihm reden, weil eigentlich ist es ja so, dass dein Sohn Schlomo der Nachfolger sein soll. Und das Ganze kann ja auch gefährlich werden für Batsheva und Schlomo. Und Batsheva tut das. Sie geht zu Schlomo. Wir lesen übrigens dreimal ziemlich dieselbe Geschichte, jeweils aus einer anderen Perspektive. Einmal lesen wir, was Adonia gemacht hat, dann lesen wir, was der Nathan sagt, dann lesen wir, was die Batsheva zum König David sagt. Und jeder lässt eine Kleinigkeit aus und nennt eine Kleinigkeit mehr, weil jeder seine eigene Perspektive auf das Geschehen hat. Und die Batsheva geht also zu König David und sagt dem David, dass da was nicht stimmt. Er hat ihr doch zugeschworen, dass ihr Sohn der Nachfolger wird. Dann kommt der Nathan rein und sagt zum König David: Du, der Adonia macht sich da zum König und ich wundere mich aber sehr, dass ich davon nichts weiß. Wenn das deine Entscheidung war, hättest du das doch mit mir besprochen. Nathan ist so der zweite Mann hinter König David in der Politik. Und König David regelt das und sagt, der Schlomo soll König sein. Punkt. Das war jetzt Inhaltsangabe, ein bisschen schnell. Warum ist das Haftarah für diese Parascha?
Es geht um die Nachfolge.
Ganz genau, es geht um die Nachfolge. Wir wollen ja immer ganz gerne, dass die Haftarah zur Parascha passt. Und wir haben schon gesagt, es ist oft so, dass die Haftarah gerade ganz gut zum Schluss der Parascha passt. Und wenn wir am Schluss der Parascha schauen, da hat Abraham die Kinder von den anderen Frauen abgefertigt und das alles geregelt, auch weggeschickt, genau, in dem Fall aber positiv mit den entsprechenden Abfertigungen
nein,
an Geld und Vermögen, aber er hat sie
hat
auch weggeschickt, ganz genau, und geklärt ist, dass Yitzhak der Nachfolger sein soll. Also das ist offensichtlich der Zusammenhang, das ist nicht schwer, es geht um die Nachfolgefrage. Ich möchte, dass wir uns ein bisschen die Batsheva anschauen. Und wir haben vielleicht ein Problem hier. Die Geschichte, dass der Adonia sich zum König macht und Batsheva und der Prophet Nathan eingreifen müssen und das dann geregelt wird, die ist uns ja schlüssig als Parallele zu Abraham regelt, dass Yitzhak sein Nachfolger ist. Was tut diese Avishag-Geschichte hier? Das ist ohne einen Absatz dazwischen, ist das die Einleitung dazu, dass Adonia sich erhoben hat. Das scheint einen Zusammenhang zu haben. Es muss einen Zusammenhang haben, weil es kommt zu einer Wurst.
Hat er nicht quasi Anspruch auch auf die Abishag gestellt und gesagt?
Ah, sehr gut, das ist ein Kapitel weiter hinten. Aber dort will ich heute auch noch hin. Super, behalten, ne? Behalten, richtig. Richtig, das kommt aber erst. Aber die Avishag hat hier etwas zu tun mit dem Adonia. Ich greife hier auf etwas zurück, was Rav Moshe Lichtenstein, den ich öfter zitiere, in seiner Haftarah-Serie bringt. Nämlich, es geht ja um die Frage, wie stellt man sich den nächsten König vor? Und was ist eigentlich das Problem mit dem alten David, der ja immer noch da ist? David ist körperlich schwach geworden. Das heißt aber nicht, dass David nicht immer noch geistig König David ist. Aber es kann hier Leute geben, die kommen jetzt nicht mehr damit zurecht, dass der König David, der so als junger Bursch sehr, sehr aktiver Kriege geführt hat, alle möglichen Leute besiegt hat, übrigens bei Frauen ganz super toll drauf war, egal immer. Und jetzt ist der schwächlich, älter, wickelt sich in sein Gewand und ist eben nicht mehr warm. Und die Leute wollen irgendwie diesen jugendlichen König David wieder zurückhaben. Und das ist die Idee, dass die Diener hier haben. Sie suchen ihm ein junges Mädchen, die soll er noch einmal aufmuntern. Es funktioniert nicht auf diese Art. Und Adonia, wenn wir uns anschauen, wie sich der Adonia präsentiert, der kommt da mit den Streitwagen, mit den Pferden daher, wo König David ihn nicht daran gehindert hat. Das war wohl auch ein Fehler von David, hier nicht darauf zu achten, die Nachfolge rechtzeitig zu regeln und zu schauen, was passiert. Und wir lesen dann aber, dass der Adonia, das ist im Vers Nummer 6, Vers Nummer Waf, in der zweiten Hälfte des Verses, wer gab Huf, Hu, Tov, To, Arme, Ot. Und er war besonders fesch. David war ja als junger Bursche auch besonders fesch. Also, er kann sich jetzt präsentieren als der Kräftige, der in der Lage ist, Kriege zu führen, der in der Lage ist, hinauszufahren, mit seiner Armee und fesch ist auch noch.
Naja, es steht ja auch nicht nur, dass er fesch war, sondern auch, dass man ihm ja nie irgendwie Grenzen gesetzt hat,
Ja,
sondern dass er
genau.
einfach
Ja,
dieses Verständnis hat, zu
er war
sagen,
ja,
ich kann
eben.
sowieso machen,
Genau.
was ich will, weil
Ja.
zu mir spricht er.
Ja, richtig. Er inszeniert sich so ein bisschen als dieser Superman, der da jetzt das alles checkt. Und wir wissen, eigentlich soll aber König Schlomo, noch nicht König, Schlomo nachfolgen. Schlomo ist ganz ein anderer Typ. Der Weise, der mehr in seinem Zimmer sitzt und Tara lernt. Also hier geht es auch um die Perspektive, wie stellen sich die Leute den nächsten König vor. Drum hat der Adonia auch seine Anhänger, die bei ihm mitmachen, weil die wollen so einen Typen haben, der da der kräftige Bursche ist. Ich würde sagen, die wollen auch ein bisschen zurück in die Vergangenheit. Die wollen wieder so jemanden haben, wie der junge David gewesen ist. Während die andere Perspektive ist, zu sagen, was brauchen wir jetzt, was brauchen wir für die Zukunft? Und David hat ganz viele Kriege geführt. Schlomo wird keine Kriege führen müssen, sondern Schlomo stabilisiert, was da ist. Das sind andere Aufgaben auch. Da passt die Persönlichkeit von Schlomo vielleicht auch richtig. Aber die Leute hier, die den Adonia unterstützen, die stellen sich vor, es muss wieder so einer da herkommen, wie der David, wie er jung war. Jetzt schauen wir uns ein bisschen die Batsheva an. Batsheva ist ja hier die in einer Schlüsselszene zu David geht. Sie geht allerdings nicht aus eigener Initiative, sondern Nathan kommt. Übrigens, Nathan hat hier keinen Niveau. Ah, es steht zwar immer Nathan Hanavi. Und wir kennen den Nathan aus dem Buch Schmuel als den Chefpropheten, wenn ich das so sagen darf, von König David. Aber hier ist nicht die Rede, dass Gott zu Nathan spricht und Nathan macht, was Gott ihm sagt, sondern Nathan agiert ja eher so als ein hochrangiger Politiker am Hof. Der sieht, hoppala, Adonia, das kommt nicht in Frage. Natürlich, Nathan als Prophet, als sehr gottesfürchtiger Mensch, weiß auch, dass Schlomo der Richtigere wäre. Irgendwie weiß Nathan auch, der hat auch gesagt, dass er dem die Batsheva erzählt, dass es dieses Versprechen gibt, dass David zu Batsheva gesagt hat, dein Sohn wird der Nachfolger. Aber für Nathan ist auch klar, dass der der Richtige wäre. Und er macht jetzt einfach Politik, geht zur Batsheva und sagt, pass auf, wir müssen was tun. Die Batsheva selbst wäre gar nicht drauf gekommen. Aber sie macht das dann in Absprache mit dem Nathan, ja sehr souverän. Schauen wir uns das ein kleines bisschen an. Also ausgemacht haben die zwei, dass sie zuerst hineingeht zum König David und dann gleich Nathan folgt. Und wir werden sehen, warum, was die beiden Botschaften sind. Steigen wir ein bei Tetwaff. Das ist 15. Vers 15, Tetwaff. Watavo El Hamelech Hachadra. Und die Batsheva kommt zum König in das Zimmer hinein. Sakem Meot, und der König ist sehr alt. Mesharet. Und eigentlich ist die Avishak bei ihm, dem König zu bedienen. Das heißt, die Batsheva kommt eigentlich ein bisschen ungünstig und ungebeten. Weil es wäre nicht die Art der Frau und des Königs, dann schnell ins Zimmer hineinzuplatzen, wenn der König gerade mit einer anderen Frau beschäftigt ist. Und sie kommt hier wirklich, Hachadra, Cheder ist ein Zimmer in einem eher intimen Sinn, und kommt da ein bisschen ungefragt und ungebeten. Aber gut, sie ist die Batsheva, sie darf das wohl auch. Aber wir merken eine gewisse Überraschung auch bei David dann, der dann fragt, was sie will. Und sie verneigt sich und verbeugt sich. Diese Stelle ist übrigens ein Belegvers in der Gemara, wo dann überlegt wird, was ist der Unterschied zwischen Tikkot und Lehishtachavot. Das eine ist verbeugen mit dem Gesicht bis zur Erde, das andere ist verbeugen nur bis zum Knie runter. Das ist von diesem Satz her, kann man es ableiten. Und der König fragt sie, Malach, weil ja, wir haben Melich Malach, was ist dir, was willst du? Diese Stelle hat ein bisschen was Komisches. Ich meine, Batsheva ist nicht nur eine der Ehefrauen, Sie ist nicht nur eine der Hauptfrauen, sie ist eine ganz besondere Ehefrau bei König David. Was muss sich die da so in den Staub werfen und verbeugen? Weiß nicht. Und sie sagt ihm dann, du hast mir zugeschworen, deiner Magd übrigens auch, bezeichnet sie sich hier, Ki Shlomo bnei Himloch, dass dein Sohn Shlomo wird König sein nach dir und auf dem Thron sitzen. Und jetzt ist der Adonia, der macht sich zum König. Und du weißt das gar nicht. Hat ein kleines bisschen einen vorwurfsvollen Ton hier. Und sie erzählt, was er gemacht hat. Der tut da Opferhandlungen machen und spielt sich entsprechend auf. Das schildert sie ihm halt. Und du, jetzt sind alle Augen von Israel auf dir, zu sagen, dem ganzen Volk Israel zu sagen, Mi-Yeshef al-Kisi Adoni HaMelech Acharav, wer sitzen soll auf dem Thron meines Herrn des Königs nach mir? Und dass dann, wenn er sterben wird, das ist hier poetisch ausgedrückt, mit, wenn er mit seinen Vätern liegen wird, dass sie und der Sohn Shlomo nicht, Kataim wird hier eher übersetzt oder ausgelegt, nicht verloren gehen. Also, dass den beiden, ihr und dem Shlomo, nichts passiert, weil Adonia wird natürlich Grund haben, die zwei zu beseitigen. Und dann passiert alles nach Plan, kaum hat sie ausgesprochen, kommt Nathan. Und Nathan macht im Grunde ziemlich dasselbe, verbeugt sich auch bis zur Erde. Und sagt, der Adonia macht sich da zum König. Und Nathan kann jetzt nicht sagen, du hast doch der Bathsheba zugeschworen, weil das geht ihm nichts an. Sondern er ist hier so ein bisschen der höchste Minister, der Vize, wie der zweite Mann nach dem König, der sagt, zack, wenn das deine Entscheidung war, wundert mich das aber, dass du das zugelassen hast. Was ist der Unterschied zwischen den beiden? Bathsheba beruft sich auf ein Versprechen. Da geht es mehr um eine moralische Verpflichtung, die David hat. Er hat etwas versprochen.
Genau, persönlich.
Persönlich, genau. Mhm. Und wir können erwarten, wenn David der Bathsheba was versprochen hat, dann können wir erwarten, dass das auch eingelöst wird. Also da geht es um diese moralische Ebene. David hält, was er verspricht. Jetzt könnte natürlich sein, dass dieses Versprechen zwar existiert, aber politisch vielleicht ungeschickt war. Vielleicht wäre der Adonia wirklich der bessere Nachfolger. Dann steht der David ein bisschen blöd da. Und das ist das, was Nathan hier macht. Nathan kommt hier mit dem politischen Argument und sagt, ich als Ministerpräsident sozusagen in moderne Terminologien umgelegt, ich kann mir das nicht vorstellen, womit er natürlich dem David kommuniziert, dass es ohnehin richtig ist, bei Shlomo zu bleiben, auch aus politischer Sicht. Ich habe ein bisschen eine Zeit lang hier mulmiges Gefühl gehabt mit dieser Szene, weil David erst nach dem Auftrag von Nathan dann sagt, man rufe die Bathsheba und dann regelt er das alles. Kann er das nicht gleich sagen? Also wenn ich ausgehe davon, er hat eine moralische Verpflichtung Bathsheba gegenüber, sein Versprechen einzuhalten, dann sollte das eigentlich nicht so lange dauern. Aber möglicherweise ist hier die Antwort, dass sich das David gar nicht ausgesucht hat, weil die Inszenierung stammte von Nathan. Also Nathan hat damit gerechnet, dass es notwendig ist, diese zwei Termine zu machen. Und David hat da gar nicht viel Gelegenheit, was zu sagen, sondern Nathan nimmt an, dass David es braucht, dass er auch politisch beraten wird. Vielleicht wäre es gar nicht notwendig gewesen. Ich habe gesagt, mir hat ein bisschen nicht so gefallen, dass sich die Bathsheba so tief verbeugt. Weil das hat sie doch nicht notwendig. Wenn wir jetzt gesagt haben, wir haben zwei verschiedene Vorstellungen davon, wie der Nachfolger von König David ausschauen soll, nämlich jung und kräftig, oder das Jung und Kräftig ist nicht das wirklich Relevante, sondern die geistige Qualität ist das Relevante. Dann setzt ja Batsheva damit, dass sie den König David als König anspricht. Nicht als Ehemann, sondern als König. Sie verbeugt sich vor ihm wie eine Untertanin vor dem König. Sie gibt ihm alle Ehren, die ihm als König zustehen. Damit drückt sie auch aus, der alte David, der körperlich nicht mehr fit ist, der die Kräfte nicht mehr drauf hat, aber geistig ja immer noch König David ist, der ist genauso König und dem steht das alles zu, dass man sich vor ihm verbeugt mit allem Hofritual, das halt dazu gehört. Das ist eine Möglichkeit zu erklären, dass sie sich hier so verhält. Gut. Jetzt habe ich gesagt, wir wollen ein bisschen über Batsheva sprechen. Was wissen wir sonst über Batsheva? Sie ist die Mutter von Schlomo, haben wir heute schon festgestellt. Wenn man sich die Geschichte im Tanach anschaut, erfahren wir über Batsheva ziemlich wenig. Und war das auch die beste Antwort mit der Mutter von Schlomo? Weil wer Batsheva war, kommt eigentlich erst im Nachhinein stark raus, wenn Schlomo aktiv wird. Wir haben Batsheva selbstverständlich in der berühmten Geschichte, wo König David sie nimmt. Wie geht denn das ungefähr, kurz zusammengefasst? Batsheva ist mit einem gewissen Uriah verheiratet. Batsheva ist übrigens die Tochter von einem hochrangigen General aus einer wichtigen Familie. Also, dass David die Batsheva will, das ist nicht einfach nur, weil ihm die gerade gefällt auf einer emotionalen oder körperlichen Ebene, sondern das ist schon eine Frau, die will er auch, weil sie aus der richtigen Familie passt, die Königin will er haben. Und wir kennen alle die Geschichte, dass David die Batsheva sieht. Und meint, erkundigt sich dann danach, wer sie ist, da ist der Familienstammbaum durchaus wichtig, und ruft sie zu sich und macht mit ihr das erste Kind, das allerdings nicht lange leben wird, und muss zu dem Zweck aber den noch Ehemann der Batsheva beseitigen, den Uriah. Bekannt ist die Erklärung im Talmud, dass Ura der Batsheva so einen Konditionalget gegeben hat, wenn er nicht aus dem Schlachtfeld zurückkommt, ist sie geschieden. Damit ist das sehr, sehr theoretisch, sehr, sehr formal, legal möglich. Moralisch natürlich eine völlige Katastrophe. Und David muss dann nachhelfen, die Befehle so zu erteilen, dass der Uriah in eine aussichtslose Situation im Kampf gerät und wie der Prophet ihm dann einreibt, durch das Schwert der Ammoniter hast du den Uriah getötet. Und wir wissen, das Ganze hat dann ein großes Missfallen beim lieben Gott. Der Prophet Nathan kommt zu König David, tadelt ihn entsprechend. David sieht sein Vergehen ein und macht Tschuva. David ist der Weltmeister in Tschuva. König David ist nicht ein Mensch gewesen, der keine Fehler gemacht hätte. Das Besondere an König David ist immer gewesen, dass er in der Lage war, seine Fehler einzusehen. Das ist die ganz große Größe von König David. Er macht Tschuva. Der Deal ist, er stirbt da nicht daran, was eigentlich quasi ein todeswürdiges Verbrechen, einen anderen Menschen umgebracht. Er wird nicht sterben. Die Fußnote, das Kleingedruckte ist, er wird für den Rest seines Lebens nichts als Zores haben. Und das ganze Buch Schmuel endet damit, uns ausführlich zu erzählen, welche schrecklichen Zores König David in seiner Familie die ganze Zeit hatte, mit gegen ihn rebellierendem Sohn Abschalom und alle Grausigkeiten. Das ist alles, weil David sich diese Sache eingebrockt hat, dass er die Batsheva zuvor genommen hat. Das heißt aber nicht, dass die Beziehung an sich ein Fehler war. Es gibt eine Gemara in Sanhedrin, ich glaube, es ist 107a, aber ich sage es jetzt auswendig, wo zwei Zitate gebracht werden, dass Batsheva völlig geeignet war für König David seit der Schöpfung der Welt. Also deutlicher kann man es nicht sagen. Aber der eine der beiden Vergleiche lautet, sie sei ihm begegnet wie eine unreife Feige. Also es war zu früh. Dass sie hätten warten müssen, bis der Uriah von selbst stirbt, bis sich die Gelegenheit irgendwie geordnet ergibt und dann hätten sie heiraten müssen. Also der Fehler war an sich nicht, dass sie nicht die richtige Frau gewesen wäre. Dann erfahren wir über Batsheva, dass König David noch einmal mit ihr intim ist. Der Satz ist vielleicht ein bisschen ausführlicher als unbedingt notwendig, da können sich der Midrashim anhängen. Und dann wird wieder ein Kind geboren, das ist Schlomo. Und dort steht, dass Gott den Schlomo liebte. Und dann erfahren wir über Batsheva, die ganze Zeit nichts. Das ist das Ziel. Ja. Dass David der Pacella versprochen hat, dass ihr Sohn, ihr erster Sohn, das ist aber nicht Sohn, der Nachfolger werden wird, das wissen wir aus dieser Szene. Niemand zweifelt an, dass das stimmt, aber es gibt nicht irgendwo zwischendurch eine eigene Geschichte, wo David mit Bathsheba sich berät und Bathsheba das sagt, da steht alles nicht im Text. Wir erfahren bei Bathsheba einen Schmarrn. Wir haben dann noch eine andere Geschichte über Bathsheba, das ist die, die du wolltest. Nämlich, Bathsheba spielt im zweiten Kapitel wieder eine Rolle, allerdings nicht so erfolgreich. Der kommt, also dann ist geregelt, dass Schlomo König wird. Mhm. Und der Adonia ist aber jetzt nicht ganz einverstanden und probiert es noch einmal. Und er geht zu Bathsheba und sagt, liebe Bathsheba, du kannst doch mit deinem Sohn, mit dem Schlomo, gut reden. Sei doch so gut. Ich möchte gern die Abishag heiraten. Und red doch mit dem Schlomo, dass er das erlaubt. Und die Bathsheba ist naiv und denkt sich, warum nicht? Der will diese hübsche, liebe Abishag heiraten. Und geht ganz lieb zu Schlomo und sagt, Schlomo, ich hätte deine Kleinigkeit. Der Adonia will die Abishag heiraten. Es wird nicht schwer sein, dass du das erlaubst. Und Schlomo ist entsetzt, weil er sofort versteht, was los ist. Weil der Adonia will die Abishag als ehemalige Frau von König David, um seinen Anspruch auf den Thron wieder aufleben zu lassen. Bathsheba hat das nicht erschaut. Mhm. Schlomo ist der das sofort checkt und sagt, bist wahnsinnig, kommt nicht in Frage. Und damit ist das Ganze vom Tisch. Und Schlomo ist dann auch dort an der Stelle in der Situation, dass er den Adonia und seine Partei angreifen muss und einige umbringen muss und andere ins Exil schicken muss, weil er bemerkt, die sind immer noch in Revolutionsstimmung ihm gegenüber. Aber Bathsheba war da erstaunlich gutgläubig. Und das ist vielleicht eine Eigenschaft, die wir hier in der Geschichte der Haftara auch über sie haben. Sie bemerkt nicht gleich, was der Adonia macht. Sie müsste eigentlich ein wesentliches Interesse haben. Aber sie checkt es nicht, sondern der Nathan kommt zu ihr und sagt, liebe Bathsheba, da ist was los, der Adonia macht sich zum König, wir müssen das tun. Also ohne, dass jemand sie aufmerksam macht, hätte sie das jetzt nicht so hingekriegt. Wir haben aber...
Wieso geht denn das Schlomo und nicht zum David und sagt ihm das, weil er weiß es ja auch im Prinzip.
Das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt bin ich mir nicht so sicher, wie viel Schlomo in der Situation mitbekommen hat.
Ja, ich glaube, dass der das mit so
der genau ist vielleicht auch so gut im Zimmer gesessen hat, ja, gelernt.
Der ist im Moment noch außerhalb.
Okay. Aber es könnte auch sein, dass es vielleicht strategisch nicht so günstig gewesen wäre, weil er sein eigenes Interesse in der Wohnarbeit kundschickt.
Ja, ja.
Darum unterstützt er auch der Nathan die Bathsheba mit diesem politischen Argument, weil dass die Bathsheba ihren Sohn durchdrücken will, na, Wohnarbeit. Ja. Also da kann man dann sagen, ja, das sind persönliche Interessen, aber wir haben ein politisches Projekt, wo wir schauen müssen, was ist am besten für das Volk. Da kann sich die Bathsheba persönlich vielleicht hinten anstellen, ja? Und drum kommt Nathan und sagt...
Ich meine, es kann ja auch sein, dass König David noch gar nicht bereit war, den
er will ja, sagen, eigentlich dankt er ja nicht an.
Ja.
Genau, er dankt ja auch noch
diese nicht ganze an. Einleitung hier, die braucht man ja, um alle Hindernisse aus dem Weg zu räumen, damit der Schlomo überhaupt König werden kann.
Ja. Ich glaube, David hätte ja am Anfang dieses Kapitels noch nicht vor abzutreten. Und darum ist auch Schlomo nicht in der Position zu sagen, ich übernehme jetzt. Sondern es gibt diese Stimmung bei einem Teil der Bevölkerung, der alte David, das geht nicht mehr, wir brauchen einen Nachfolger. Also da kommt ein Druck aus gewissen Kreisen, wo David anscheinend diesen Druck auch gar nicht so wahrgenommen hat und unterschätzt hat. Und wahrscheinlich wäre auch Nathan noch nicht der gewesen, der sagt, wir müssen die Nachfolge regeln, wenn er nicht gesehen hätte, hoppala, da macht sich jetzt der Falsche gerade wichtig. Also wir haben ja nicht das Bild, dass Bathsheba jetzt eine unkluge Frau gewesen wäre, im Gegenteil. Wir gehen immer davon aus, also alles, was man über Bathsheba so in Midrashim und in Talmud findet, das stützt sich sehr stark darauf, dass Bathsheba die Mutter von Schlomo ist. und Shlomo kann mit seiner enormen Weisheit und mit seiner Ehrlichkeit, mit seiner Charakterstärke ja nicht an einem Tag so vom Himmel gefallen sein, sondern da ist wohl die Erziehung der Eltern ein Thema. Und da nicht alle Söhne von König David so rausgekommen sind, ist offensichtlich die Bathsheba. Hier haben wir eine starke Parallele auch mit Sarah, die das Kind anders herausgebracht hat als Hagar den Ishmael. So bringt Bathsheba ihr Kind anders heraus als die anderen Frauen. Es gibt einen ganz einen spannenden Midrasch, der mehrmals zitiert wird, dass Bathsheba bei der Erziehung von Shlomo darauf geachtet habe, dass Shlomo ein großer Torah-Gelehrter wird, während die anderen Frauen bei der Erziehung ihrer Söhne darauf geachtet haben, der soll mal König werden.
Das ist ja wie der Adonijahu erzogen.
Ganz genau.
Ja. Du, genau.
Du, genau. Ja, Große, ja. Du wirst einmal der große Superstar.
Ja.
Der ist schon so erzogen worden, dass die Mutter schon darauf geachtet hat, meiner wird mal König. Die Bathsheba hat in Wirklichkeit von Anfang an mit David ausgemacht, meiner wird mal König. Aber was macht sie dann in der Erziehung? Damit er König wird, muss er Torah lernen, muss ein anständiger Charakter werden und so weiter. Also das ist das Bild, das wir von ihr haben, das wir eigentlich immer haben, erst im Nachhinein, wenn wir sehen, wer Shlomo ist, dann schließen wir von Shlomo auf die Mutter. Ein bisschen Zeit ist noch, wir liegen gut in der Zeit, wir können uns ruhig ein kleines bisschen noch verbreiten. Ich habe gesagt, wir haben nicht wirklich die Stelle, wo Bathsheba mit dem David bespricht, dass Shlomo der Nachfolger sein wird. Hier beruft sie sich darauf, das wird auch stimmen. Es gibt eine Anmerkung in manchen Kommentaren, der früheste davon ist der Radak. Wer war der Radak? Der Radak war der Radak. Graf David Kimchi, genau, man kann immer so nette Quizfragen machen. Wie haben die Leute wirklich geheißen? Ja, wie hieß der Radak wirklich? Graf David Kimchi. Das ist Mittelalter,
ja, Provence,
Südfrankreich, Nordspanien, Mittelalter, genau. Übrigens der wichtigste Hebräisch-Grammatiker, nicht nur seiner Zeit, sondern für die Jahrhunderte nach ihm. Aber der hat auch Kommentar geschrieben auf die Prophetenbücher. Und der Radak bringt am Anfang der Bathsheba-Geschichte, dort wo Shlomo geboren wird, bringt der Radak, dass es einen Drasch gäbe, der uns heute nicht mehr erhalten ist. Das steht nicht im Talmud Bavli und nicht in den üblichen Midrasch-Büchern, aber er kannte einen Midrasch, dass Bathsheba zum Zeitpunkt, wo das erste Kind gestorben, nachdem das erste Kind gestorben ist, das erste Kind hat nicht lange gelebt, weil Gott gefunden hat, das war zu viel Sünde, das geht so nicht. Und König David wird dann wieder mit ihr, übrigens mit ihr als seiner Ehefrau, da ist sie dann als Bathsheba seine Frau, intim. Und Bathsheba zögert, sagt der Midrasch, weil sie sagt, unser erstes Kind hat nicht überlebt, ja, und das Ganze war eine Sünde.
Ja, ja.
Und sie hat Zweifel, ob man das jetzt machen soll.
Ja.
Und David verspricht ihr, du bist diejenige, die er als Königin Mutter haben will, dein erster Sohn, den wir jetzt machen wollen, der soll der Nachfolger werden.
Ja.
Also dann ist dieses Versprechen schon eingetreten zu einem Zeitpunkt, wo Shlomo noch gar nicht geboren war. Also nicht, dass man dann, wenn das Kind sich entwickelt, wenn der da mal so in die Schule geht und man sieht, wer rauskommt, sagt man, der wird der Kronprinz. Sondern es hängt von Anfang an an Bathsheba, wenn man nach diesem Midrasch geht. Ja. Sie ist die Mutter des künftigen Königs.
Und sie will das ja hören. Das noch einmal.
Richtig. Sie will
noch einmal hören, dass der Shlomo König wird.
Ja.
Und erst dann, ganz zum Schluss von der Haftarah, sagt sie, lang lebe der König David und so weiter. Das heißt, auch seine Tradition gibt es.
Ja. Richtig. Ganz am Schluss, danke für den Schlusssatz, ganz am Schluss von der Haftarah, sagt sie ja dann eben, König David lebe lange. Jetzt alle wissen, dass König David nicht mehr lange leben wird, sondern dieses Leben ist das Weiterleben, ist das Weiterleben nach dem Tod. Und da geht es, glaube ich, gerade um den Punkt, dass mit Schlomo als Nachfolger lebt David weiter, lebt das, was David aufgebaut hat, weiter. Ja. So wie mit Yitzhak als Nachfolger das Werk von Abraham weiterlebt, so lebt mit Schlomo als Nachfolger das Werk von König David weiter. In dem Moment, wo die Nachfolge geregelt ist, sagt die Bathsheba, jetzt bist du der, der lange lebt.
Ja, genau.
Wir sind am Ende seiner Lebensjahre im biologischen Sinn natürlich. Ja, jetzt habe ich noch etwas. Ich habe einen Vergleich, der stammt von mir. Ich habe ihn nirgends gefunden. Aber für mich ist es ins Auge gestochen. Man könnte vielleicht in einem anderen Buch des Tanach nachschauen, ob dort Kommentare etwas bringen, weil ich wundere mich, dass das außer mir noch niemand gesagt hat. Aber schlimmstenfalls habe ich jetzt einen Fidusch. Ich möchte diese Szene, wo Bathsheba zu Schlomo geht, mit etwas vergleichen. Wenn ich das jetzt kurz zusammenfasse, ich fasse das jetzt kurz zusammen und er sagt mir dann, wovon ich spreche. Es passiert etwas, das hinter dem Rücken des Königs, das nicht gut ist. Ein hochrangiger Mensch, sie weiß schon, was sie will, ein hochrangiger Mensch, Ich habe es nirgends gefunden. Ein hochrangiger Mensch am Hof geht zur Königin, sagt, wir müssen was tun, geht zum König, redet mit ihm. Die Königin geht in einem etwas unpassenden Moment zum König, redet mit ihm, der König kapiert und alles wird gut.
Ist er. Übrigens, diese Avishak, ja, die wird ja auch national gesucht.
Genau, wird national gesucht. Ja. Da gibt es Kommentare.
Ja.
Und was mir auch aufgefallen ist, die Idee, dass die Avishak, dass so ein Mädel für den König gesucht wird, ein junges, schönes Mädel für den König, haben die Diener. Und bei Ahasuerus sind es auch die Diener, die sagen, wir müssen für den König so einen Beauty-Contest machen.
Ja.
Also es gibt da einige Anknüpfungspunkte. Mhm. Die Diener sind die, die für den König das Mädel suchen. Hier ist es auf zwei Personen aufgeteilt. Avishak ist nicht Bathsheba. Ja? Aber die Diener suchen für den König ein Mädel in einer Art, die nicht die richtige Idee ist. Es gibt einige Kommentare sehr wohl, ich glaube eher ist es dann bei Buch Esther, wo es angehängt ist, die das vergleichen. Nämlich, wenn David, also David sucht ja nicht, aber für David wird gesucht, ein schönes Mädchen, dann seien, so die Midrashim, die Menschen in Israel bereit gewesen, ihre Tochter vorzustellen, weil es ja nicht schlecht, in den Hof von König David einzuheiraten. Während bei Ahasuerus wussten die alle, dass Ahasuerus würde jeder einzeln durchprobieren und dann ist im Harem eingesperrt. Und die Familien haben sich bemüht, ihre Tochter zurückzuhalten, weil das wollen wir nicht. Also das wird durchaus verglichen. Aber wir haben ja dann auch, dass so wie Mordechai zu Esther sagt, was los ist, sagt Nathan zu Bathsheba, was los ist. Und Bathsheba kommt ja auch ein bisschen ungebeten zur Tür rein. Natürlich ganz anders, aber ja, doch. Ja. Sie geht auch ausdrücklich in das Innere, in das Zimmer hinein. Die Esther geht in den inneren Hof des Königs hinein. Also für mich klingt jetzt da ein bisschen. Was macht man mit dem Vergleich? Ich meine, eindeutig ist, was vorher und was nachher ist. Und eindeutig ist meistens auch, was wir vorher kennen und was wir nachher kennen, weil meistens kennen wir die Esther-Geschichte früher, als wir das Buch der Könige lernen. Also wir lernen es immer in verkehrter Reihenfolge. Aber Bathsheba ist natürlich 500 Jahre früher. Und Bathsheba kann also sich ja nicht auf Esther beziehen. Esther könnte aber diese Geschichte gekannt haben, dass Bathsheba mal der König David vorgesprochen hat, um die Nachfolge zu regeln. Also das könnte für Esther sogar ein bisschen ein Anhaltspunkt gewesen sein, dass man sowas durchaus machen kann als Königin.
Ja, hat einiges versucht.
Ja. Die Esther ist halt in einer Situation, wo ein bisschen das Gleiche passiert, aber völlig pervertiert und völlig korrumpiert. Und ich würde sagen, das ist halt ein Ergebnis dessen, dass Am Israel zur Zeit der Purim-Geschichte sich halt nicht so gottgefällig benommen haben und daher die Dinge nicht so glatt laufen. Ich meine, hier ist zwar schon eine brenzlige Situation mit der Nachfolgeregelung, aber hier hat die Bathsheba nicht Angst um ihr Leben, wenn sie zu König David geht oder so. Sie ist vor allem noch mit dem richtigen Mann verheiratet, Esther nach Ahasuerus, das ist ja keine Beziehung. Also es ist einerseits irgendwie dieselbe Konstellation, aber bei Esther in einer völlig verzerrten und pervertierten Weise, wo ich vorschlagen würde, die Erklärung liegt darin, dass das sündhafte Verhalten von Amisrael in der persischen Zeit dazu geführt hat, dass dann die Szenen, die möglich sind, so verzerrt und pervers rauskommen, dass hier wesentlich glatter läuft. Mhm. Aber ich würde da eine Parallele sehen, auch wenn ich keinen Kommentar gesehen habe, der so bringt.
Ja, ich habe das aber irgendwo gehört, in irgendeinem Schur, der Vergleich mit der nationalen Suche. Mit Esther und Abishag.
Das kannte ich auch. Ja. Und das andere war eigentlich, dass mir beim Lesen dieses Textes in Melachim, wenn die Bathsheba reingeht, also hat es bei mir auf einmal geklingelt. Das kennen wir aber jetzt eigentlich von
Ja,
wo.
Ja. Ist mir auch so gegangen.
Man müsste vielleicht genauer schauen in Kommentaren zu Esther, ob dort jemand was aufhängt. Mhm. Ich habe versucht durchzuschauen, so die gängigen Bathsheba mit Rashim, mit Midrash und dem Talmud Bavli. Hochinteressante Dinge, aber nicht das. Kein Esther-Vergleich. Aber den werfe ich jetzt hermit auf den Markt.
Ja.
Gut, das war das, was ich bringen wollte.
Ich würde nur was sagen zur Nachfolge. Und zwar, wenn das Verhältnis Schlomo oder König David und Schlomo, ja, der spirituelle König, und das ist die Tradition, die weitergehen soll. Ne? Yitzchak als Nachfolger von Abraham, das kommt ja schon in der Parasha vor. Ne? Das wissen wir ja schon seit der Brit Milah von Yitzchak. Es gibt Eigenschaften, die den Avot zugeschrieben werden. Ja? Abraham ist Chesed.
Ja? Yitzchak ist Gura.
Yitzchak ist Gura. Und Gura ist Stärke.
Kraft.
Das ist eher strenge, strenge Sache. Und Jakob ist Emet. Machen wir die Ferret, aber immer. Und Yitzchak kann in vielerlei Hinsicht der Nachfolger von Abraham sein, aber nicht mit Chesed.
Ja.
Ja?
Ja.
Mit Gura, also recht und schön, aber nicht mit Chesed. Und der Abraham muss sicherstellen, dass jemand da ist, der Chesed hat. An der Seite von Yitzchak. Das ist die Rivka. Und es geht hier eigentlich, die Verbindung ist, dass der Abraham eine Frau braucht für den Yitzchak, die Chesed hat.
Das ist seine Stärke nicht.
Das ist ganz wichtig, damit diese Chesed-Tradition von Abraham weitergetragen wird. Ich habe das gehört, das ist eine traumhafte Erklärung.
Das ist ein ganz toller Punkt.
Es gibt also da im 24. Kapitel, im 49. Vers, wo diese Verhandlung stattfindet zwischen dem Diener und der Familie von der Rivka, wo er sagt, sagt mir jetzt, ob sie Chesed und Emet ausführen will für meinen Herrn. Wenn ja, sagt mir das jetzt, und wenn nicht, dann nicht, dann gehe ich woanders hin. Und das ist, wo Chesed und Gura zusammen Emet
ergeben.
Und das ist in der Mitte. Mhm. In der Mitte zwischen Chesed und Gura ist Emet.
Das ist ausbalanciert. Ja. Schlomo wird übrigens auch immer mit Emet assoziiert. Wenn man von König Schlomo auf die Bathsheba zurück schließen will, dann ist ja auch immer Eshet Ragil eine Quelle, wo man sagen kann, wen wird Schlomo im Kopf gehabt haben, wenn er Eshet Ragil geschrieben hat? Ja. Wahrscheinlich seine eigene Mutter. Also das ist eine der Möglichkeiten, auf Bathsheba zurückzuschließen. Aber also wie gesagt, wir machen das immer indirekt.
Man braucht eine Synthese.
Ja. Was sie übrigens auch ein bisschen mit Esther gemeinsam hat. Die Esther ist auch zuerst einmal so unscheinbar. Und über Bathsheba erfährt man die ganze Zeit nichts Schattes. Und die Wirkung aber, die sie hat, ist entsprechend groß. Und sie ist sehr wohl im richtigen Moment an der richtigen Stelle. Ich wollte noch eines ergänzen, weil ich gesagt habe, oder wir gesagt haben, Schlomo als der spirituelle König. Shlomo und wahrscheinlich auch Batsheva sind jetzt nicht die spirituellen Leute, die sich zurückziehen aus der Welt, weil das wäre auch nicht passend.
Nein.
Also, weil den spirituellen Sohn im Midrasch, explizit im Text kommt da nicht so vor, im Midrasch, der spirituelle Sohn von König David, ist ja der Sohn von Abigail. Also im Midrasch im Talmud Babli wird der Sohn von Abigail beschrieben als der Tora-Gelehrte schlechthin. Der hat gar keine Ambitionen, je König zu werden. Das ist zwar auch schön, aber nutzt uns doch nichts, weil wir brauchen einen neuen König. Also Shlomo ist, und wohl auch schon Batsheva, sind diejenigen, die zwar das Spirituelle und den Charakter, den Anstand, die Ehrlichkeit in den Vordergrund stellen, aber natürlich schon auch wissen, es gibt Momente, da muss man jetzt was tun, da muss man mal zum König gehen, da muss man auch regieren und Geschäfte in die Hand nehmen, die weltlich sind. Das ist das, was hier gesucht wird, wenn normal König gesucht wird. Gut,
okay,
dann haben wir für heute. Danke für die